Für reichlich Schlagzeilen sorgte in der letzten Woche wieder einmal Nordirland. Nach mehr als einjährigen Verhandlungen haben sich Großbritannien und Irland Mitte letzter Woche auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Dieses sieht zum einen vor, der nordirischen Bevölkerung die alleinige Verantwortung für die künftige nationale Zugehörigkeit zuzuweisen. Zum anderen sieht das Abkommen die Einrichtung diverser gesamtirischer Behörden sowie ein eigenes nordirisches Parlament vor. Geben London und Dublin damit tatsächlich Nordirland frei, wie die Frankfurter Rundschau vom vergangenen Donnerstag titelte? Wann werden die britischen Truppen tatsächlich aus Nordirland abziehen? Wie werden sich die Unionistinnen gegenüber einer nun möglich gewordenen irischen Wiedervereinigung verhalten? Und welchen ökonomischen Status wird Nordirland in einem wiedervereinigten Irland einnehmen? Fragen, die bislang ziemlich ungeklärt sind. Weniger euphorisch als die bürgerlichen Medien wird die momentane politische Situation daher von Jahren einem Mitglied der Freiburger Nordirland-Gruppe gesehen. Das Morgenradio von Radio Dreieckland führte am vergangenen Freitag ein Interview mit ihm.
Der Charakter von diesem Rahmenabkommen wird ja auch von dem Herrn Nonnmacher, der für die Badische Zeitung und die Frankfurter Rundschau schreibt, sehr unterschiedlich beschrieben. Er nennt das Rahmenabkommen, er nennt es Vertrag und er nennt es zentrale Verabredung zwischen den beiden Regierungschefs. Also offensichtlich ist er vielleicht sich selbst über den Charakter noch nicht so ganz im Klaren. Die beiden Premierminister haben ja bei der Vorstellung von diesem Rahmenabkommen immer wieder betont, dass das quasi mehr eine Diskussionsgrundlage ist und so noch nicht verabschiedet ist.
In dieser Diskussionsgrundlage werden jetzt zwei neue Institutionen erwähnt, die eventuell eben eingerichtet werden sollen. Das ist einmal ein gesamtirisches Plenum bzw. gesamtirische Gremien, deren Kompetenz noch nicht ganz klar ist, wo halt nur so beschrieben wird, was die eben für Kompetenzen haben könnten. Und dann aber andererseits ein Regionalparlament Nordirlands, also ein erstes Parlament, was 1972 aufgelöst worden ist und was jetzt wieder eingerichtet werden soll. Und in der Presse wird es wiederum so eingeschätzt, dass eben mit diesen beiden Institutionen, einmal einer unionistischen und einmal einer republikanischen Seite, damit Rechnung getragen wird. Siehst du das auch so?
Ja, das kann vielleicht der Hintergrund sein. Ich denke aber, dass es nicht funktionieren wird. Zum einen sind da die Unionisten, also wobei es Unterschiede in dem Lager gibt, aber insgesamt lehnen sie doch eine gesamtirische Behörde, jedenfalls zum momentanen Zeitpunkt, noch ab. Das Ganze soll ja so funktionieren, es soll ein Parlament in Nordirland eingerichtet werden und von diesem Parlament sollen Vertreter und Vertreterinnen in diese gesamtirische Behörde geschickt werden, in der gleichzeitig Parlamentarier, Parlamentarierin von der südirischen Regierung sitzen. Das nordirische Parlament wird aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Norden Irlands unionistisch dominiert sein. Und wenn Unionisten und Unionisten daran festhalten, dass sie diese gesamtirische Behörde ablehnen, schicken sie auch niemand hin. Und damit ist dieses ganze Konzept eigentlich schon gestorben. Das Zweite ist das, dass zumindest die republikanische Seite, sprich Sinn Féin, mit so einem nordirischen Parlament nicht besonders viel anfangen kann. Das hat natürlich historisch den Hintergrund, dass es von der Teilung Irlands 1921 bis 1972 so ein nordirisches Parlament in Stormont gegeben hat, was sehr aktiv gegen die nationalistische Bevölkerung im Norden Irlands diskriminiert
Aber
hat.
Aber da wird doch jetzt gerade gesagt, dass es eben diesmal ja proportional eben beide Seiten vertreten werden soll, dass es eben nicht mehr zu einer Mehrheit der Protestanten in diesem Parlament kommen soll.
Naja, doch, es wird zu einer Mehrheit der Protestanten, Protestantinnen kommen, weil die auch die Mehrheit der Bevölkerung im Norden Irland stellen. Ja, es wird gesagt oder es soll sichergestellt werden, dass nicht mehr so offen diskriminiert werden kann wie in dem alten nordirischen Parlament. Gleichzeitig wird es aber so sein, dass sie die Mehrheit haben und wie sie die umsetzen, denke ich, da gibt es Beispiele von den Kommunalparlamenten, ja, dass da ganz massiv, sagen wir jetzt mal, protestantische Gebiete gefördert werden und katholisch-nationalistische Gebiete quasi kein Geld kriegen. Mhm. Also das betrifft Stadtteilzentren oder ähnliche Sachen.
Mhm. Gerade in diesem Rahmenabkommen wurde ja auch gesagt, dass eben ein Minderheitenschutz auch eben für dieses Parlament eingerichtet werden soll. Dem traust du nicht?
Ja, dem traue ich nicht so ganz und ich glaube auch, dass die Mehrheit der Nationalistinnen im Norden Irlands dem nicht so ganz glaubt. Oder daran glaubt, wenn ausgerechnet die britische Regierung, mit der sie 25 Jahre lang Erfahrung haben, jetzt sagt, es gibt sowas wie einen Minderheitenschutz. Also die gleiche Regierung, die auch im eigenen Land mit Minderheiten, zum Beispiel Travelers alles andere als irgendeinen Schutzgedanken hat, sondern einfach massiv diskriminiert und rassistische Gesetze gegen diese Leute verabschiedet. Und ich glaube, in Irland ist in der nationalistischen Bevölkerung ein sehr, sehr klares Gefühl da, dass man der britischen Regierung nicht glaubt und nicht vertraut und schon gar nicht, wenn es darum geht, dass es sowas wie Menschenrechte eingehalten werden.
Weil du denkst, dass jetzt also diese Zugeständnisse, wie sie jetzt in der Presse auch interpretiert werden, als Zugeständnisse keine sind oder dass da auch kein Vertrauen reingelegt worden sind? Weil ich meine, immerhin ist ja sowas angekündigt worden von der britischen Regierung. Kann ja schon mal als eine Willensbekundung angesehen werden.
Ja, ich wollte den Gedanken jetzt noch kurz fertig machen, warum ich oder wie ich das in der nationalistischen Bevölkerung einschätze mit diesem nordirischen Parlament. Also Unionisten, habe ich gesagt, werden diese gesamtirische Behörde wahrscheinlich ablehnen. Ja, kann sich noch ändern, aber im Moment sagen sie, das wollen sie nicht, lehnen sie ab. Nationalisten, Nationalistinnen werden jedenfalls zum guten Teil dieses nordirische Parlament ablehnen. Historisch aufgrund der Erfahrungen, die es gegeben hat. Und zum Zweiten, weil sie natürlich eine Wiedervereinigung von Irland wollen. Ich weiß, dass es zum Beispiel innerhalb von Sinn Féin gibt es beide Positionen. Ja? Es gibt Leute, die sagen, wenn es ein nordirisches Parlament gibt, nehmen wir an den Wahlen nicht teil. Ja? Also das wollen wir nicht, ja, dieses nordirische Parlament. Dann gibt es aber auch andere Leute innerhalb von Sinn Féin, die sagen, da muss man nochmal drüber nachdenken. Vielleicht sollten wir das doch machen. Ja, aber diese beiden Geschichten, nordirisches Parlament und dann Behörde, stehen auf sehr, sehr wackeligen Füßen. Und ich kann da so die Konzessionen nicht so richtig erkennen. Also ich glaube, dass es sehr, sehr stark ein Rahmenabkommen ist, was den Unionisten und Unionistinnen entgegenkommt.
Inwiefern?
Insofern, als dass die britische Regierung überhaupt keine Schritte unternimmt, ja, wo sie die Unionisten dazu auffordert, von ihrem permanenten Veto, was sie immer wieder einbringen, runterzugehen. In diesem ganzen Rahmenabkommen sind für Unionisten und Unionistinnen 3 Sicherungen drin.
Ja. Also das heißt, es wird ja auch insgesamt, wird ja inzwischen auch so eingeschätzt, dass dieses ganze Rahmenabkommen eigentlich nur durchführbar ist mit der Einwilligung der Unionisten.
Ja, nur Major oder die konservative Partei in Britannien unternimmt nichts, um Unionisten davon zu überzeugen, dass sie endlich auch mal in ihrer Position Konzessionen machen müssen. Wenn sie sagen, gesamtirische Behörde machen wir nicht, dann ist das so und Feierabend. Ja? Und ich glaube, der Grund dafür ist schon der, dass John Major im britischen Unterhaus von den Stimmen von 9 unionistischen Abgeordneten aus Nordirland komplett abhängig ist, weil er in seiner eigenen Partei keine Mehrheit mehr hat.
Also siehst du das Recht auf nationale Selbstbestimmung, wie das so schön begründet wird, als eher als eine Floskel an?
Ich glaube, dass es eine Floskel ist, ja.
Glaubst du denn, dass jetzt diese Bekundung, dieses Rahmenabkommen trotzdem was Produktives sein könnte für einen Friedensprozess in Irland, oder siehst du es eher als kontraproduktiv an?
Naja, es ist mal was da, worüber die verschiedenen Parteien, Leute dort reden können, ja, sich darüber austauschen können, ihre Positionen klar machen können. Ich denke, dass es aber an sehr, sehr vielen Punkten ziemlich schwach ist. Ja. Also ein Beispiel jetzt mal. Die Frankfurter Rundschau titelt am Donnerstag, dem 23. Februar, London und Dublin geben Nordirland frei. Das bezieht sich darauf, dass die britische Regierung ihren territorialen Anspruch auf Nordirland aufgibt. Das ist ein Gesetz, der Government of Ireland Act von 1920. Dieses Gesetz können sie halt quasi aufgeben oder abändern, entsprechend ihren Plänen. Und gleichzeitig bezieht sich es darauf, dass Dublin, also die südirische Regierung, den territorialen Anspruch auf Nordirland auch aufgibt.
Den kann sie aber nicht aufgeben.
Den kann sie so einfach nicht aufgeben, weil er in dieser sehr, sehr konservativen Verfassung des südirischen Freistaates verankert ist. Eine Verfassungsänderung kann es nur geben über Volksentscheid. Das heißt, die Bevölkerung im Süden Irlands muss befragt werden, ob sie diese beiden Artikel in der südirischen Verfassung, die den territorialen Anspruch auf Nordirland beinhalten, ob sie die aufgeben wollen oder nicht.
Das heißt, die Dubliner Regierung hat eine Zustimmung gegeben oder eine Einwilligung für etwas gegeben, wofür sie gar keine Einwilligung geben kann.
Ja, oder vielleicht hat sie was versprochen, was sie nicht versprechen kann. Mhm. Und wenn das zum Beispiel nicht erfüllt wird, wenn die Mehrheit der Bevölkerung im Süden Irlands sagt, nee, wollen wir nicht, wir finden nach wie vor, dass wir hier das Recht haben, aufgrund des ganzen kolonialen Konfliktes und so weiter und der Geschichte, das Recht haben auf ein wiedervereinigtes Irland, das wollen wir auch in der Verfassung verankert sehen, dann fällt diese große Überschrift und alles, was dahinter steckt, in sich zusammen.
Mhm. Welche Funktion hat das Abkommen oder dieses Rahmenabkommen deiner Meinung dann insgesamt, glaubst du, dass es ein Zufall ist, dass es genau jetzt vor dem Parteitag der Sinn Féin-Partei veröffentlicht worden ist?
Schwer zu sagen, weil es wurde in der Presse spekuliert, dass es jetzt in den nächsten Tagen kommt. Dann wurde spekuliert, dass es vielleicht doch erst nach dem Parteitag kommt. Kann ich nicht so genau sagen. Auf jeden Fall ergibt sich natürlich für Sinn Féin die Schwierigkeit, dass ziemlicher politischer Druck auf ihn lasten wird, jetzt beim Parteitag was dazu zu sagen. Und gleichzeitig hat die gesamte Basis natürlich nicht die Zeit jetzt gehabt, das innerhalb von 2 Tagen zu lesen und auch breiter zu diskutieren. Ja. Und ich denke, das wird man abwarten müssen, ob es da auf dem Parteitag jetzt öffentlich eine Position zu gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eher ein bisschen wischiwaschi bleibt und da noch nichts Festes irgendwie zugesagt wird.
Soweit also Jan von der Freiburger Nordirland-Gruppe. Bleibt nachzutragen, dass Sinn Féin auf ihrem Jahreskongress in Dublin am vergangenen Wochenende das Rahmenabkommen grundsätzlich begrüßt hat, allerdings nichts Konkretes dazu mitgeteilt hat. Sinn Féin-Präsident Gerry Adams fordert die Unionistinnen auf, sich mit ihnen an einen Konferenztisch zu setzen und zu verhandeln. Dazu sind diese bislang ebenso wenig bereit wie die britische Regierung, die Sinn Féin erst dann beteiligen will, wenn die IRA die Waffen abgibt. Die IRA ihrerseits hat den Ende August erklärten Waffenstillstand bislang eingehalten und wird die Waffen erst dann abgeben, wenn die britischen Truppen definitiv aus Nordirland abgezogen sind. Ostern 95, dem Jahrestag des historischen Osteraufstandes von 1916, wird die IRA die bisherigen Ergebnisse des Verhandlungsprozesses prüfen und sich dann entscheiden, wie sie sich künftig dazu verhalten wird. Auf dem gestrigen Sinn Féin-Kongress wurde auch festgestellt, dass der Verhandlungsprozess bislang nur kosmetische Verbesserungen für die nordirische Bevölkerung erbracht hat.